Herzlich willkommen zum Gym Gunners Podcast, die Episode 79. Wie immer an den Mikrofon Christian at German Gunners auf Twitter. Moin Christian.
Ja, grüß dich, hallo.
Und ich bin Felix at Medispolis auf Twitter. Ja, es steht eine spannende und interessante Woche für den Arsenal Football Club bevor. Am Donnerstagabend Europa League Halbfinal-Rückspiel bei Atletico und am Sonntag dann das Heimspiel gegen Burnley, das letzte Heimspiel von Arsene Wenger als Trainer und die Chance mit einem Sieg gegen Burnley den 6. Platz in der Tabelle abzusichern. Ja, darüber wollen wir natürlich sprechen, aber wir blicken natürlich auch zurück auf die knappe 1:2 Niederlage bei Manchester United am Sonntagabend. Und das große Thema wird natürlich sein Europa League. Und wenn wir schon vorausblicken auf das Spiel am Donnerstag, dann können wir natürlich auch nochmal zurückblicken auf die Begegnung am Donnerstag, was wir für Schlüsse daraus ziehen. Ja, Christian, ist der Donnerstagabend bei dir schon wieder einigermaßen verdaut?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir Donnerstag nochmal alles in die Waagschale werfen können. Von daher versuche ich einfach mal den optimistischen Ansatz zu wählen und alles auf diesen Donnerstag zu fokussieren und nicht mehr zurückzugucken über dieses ominöse Gegentor, was wir da noch bekommen haben, und einfach zu glauben, dass wir es doch noch packen können.
Du warst ja am Wochenende auch in Lissabon, da ist es natürlich deutlich einfacher, so ein tragisches Ereignis und einen unbefriedigenden Spielverlauf zu vergessen, als zum Beispiel, sagen wir mal, Münster jetzt.
Ja, portugiesisches Bier hilft, kann ich durchaus bestätigen, ja.
Wie ist die Stimmung beim Portugiesen so?
Weniger fado als gedacht eigentlich. Durchaus ausgelassen, kann man durchaus empfehlen. Also wer nochmal einen Ausflug machen möchte in die portugiesische Metropole, der kann das gerne tun. Es trennen einen nur ungefähr 2,5 Flugstunden im Schnitt, glaube ich, von Deutschland. Also mal ab nach Portugal, würde ich sagen.
Irgendwelche...
Ist übrigens Eurovision Song Contest in 2 Wochen, habe ich gesehen.
Das ist in der Tat richtig, ja. Irgendwelchen Kontakt mit lokalem Fußball gehabt vor Ort? Nein, ne?
Nee, nur über beide Stadien geflogen, über Benfica und über Sporting. Leicht zu erkennen, auch an den unterschiedlichen Farben, aber leider nicht. Es war ein Spiel am Samstagabend, glaube ich, sogar von Benfica, ein Heimspiel, aber das habe ich mir jetzt nicht angeguckt und ein paar Fans in der Stadt gesehen, aber jetzt auch nicht wirklich überwältigend viel.
Ja, er muss ja auch nicht immer Fußball machen, wenn man schon mal ein Wochenende unterwegs ist. Gut, dann lass uns doch in medias res gehen und Achtung Trommelwirbel, ich möchte gleich mit einer steilen These beginnen. Ainsley Maitland-Niles wird der neue Santi Cazorla. Discuss. Wow.
Ja, nach dem Friseurbesuch, wo ich ihn ja kaum wiedererkannt hatte. Man muss sagen, insgesamt war ja gestern der Tenor und der Eindruck der Journalie, aber auch der einzelnen Fangruppen, dass sich die Jugend an sich ja gestern in Old Trafford sehr, sehr gut geschlagen hat. Und Maitland-Niles ist sicherlich einer derjenigen, der nicht nur gefühlt, sondern glaube ich auch von den Einsätzen am nächsten an dieser ersten Elf dran ist und auch, glaube ich, viel Potenzial mitbringt, das auch auf sich konstant zu bringen und zu leisten. Und heute habe ich gelesen, Santi Cazorla ist morgen wieder regulär im Training und plant noch einen Einsatz vor Saisonende. Das hatten wir ja schon mal so gemutmaßt, auch in einer der letzten Ausgaben. Von daher kann es vielleicht möglich sein, wenn er mit ein paar Einsatzzeiten gedämpft, ihn vielleicht so ein bisschen den Weg ebnet, ihm vielleicht ein bisschen was von seinen Erfahrungssätzen mitgibt, dass diese These durchaus zutreffen könnte.
Ich habe natürlich noch viel mehr Argumente, warum das so sein könnte. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück. Dann gehen wir mal ein bisschen genauer in das Spiel bei United rein. Was sagst du zur Aufstellung, als du sie gesehen hast? Klar, wir haben schon drüber gesprochen, Rotation war angemessen. Warum dann aber Bellerin und Xhaka drin lassen? Hat mich sehr gewundert, warum.
Ja, er hatte mich auch gewundert. Also ich hatte mich eigentlich hauptsächlich über 2 Positionen gewundert. Das war Bellerin und Mkhitaryan. Bei Mkhitaryan konnte ich das Argument insofern nachvollziehen, dass er, sag ich mal, wieder ein bisschen in den Spielrhythmus kommen muss, obwohl ich immer bei so Sachen immer ein bisschen vorsichtig bin, weil natürlich dann auch schnell verletzungstechnisch dann ein kleiner Rückschlag sich ergeben kann. Und es ist sehr wichtig, dass wir ihn am Donnerstag zur Verfügung haben. Und bei Bellerin definitiv habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Wieso muss der immer spielen? Dann natürlich kam der Gedankenschuss, ja, wir haben keine Alternative, aber man hätte es ja irgendwie anders stellen können. Also, dass wir jetzt sowieso nicht in der optimalen Aufstellung spielen und es darum ja eigentlich auch gewisserweise gar nicht mehr ging, war ja sowieso klar. Von daher fand ich das nicht eine zwingende Notwendigkeit, dass er dann spielen muss. Und bei Xhaka, hätte ich jetzt nicht so dramatisch im Vergleich gefunden. Ich hätte ihn aber auch nicht gebracht. Also von daher auch da große Verwunderung. Ansonsten rotationstechnisch fand ich es eigentlich in Ordnung. Und es hat sich vieles wiedergespiegelt, was man ja auch vorher vermutet hatte.
Genau, und die Bellerin-Causa ist natürlich dahingehend relevant und interessant zu diskutieren. Zum einen spielt er natürlich, weil, surprise, surprise, Maitland Niles im Mittelfeld und Reece Nelson in der Offensive endlich mal auf ihren richtigen Positionen gespielt haben und nicht wieder irgendwie hinten rechts in der Kette, weil da Not am Mann ist. Und zum anderen stellt sich die Frage, wo zum Henker ist Rob Holding eigentlich? Weil der wäre ja derjenige gewesen, den man hätte erwarten können, zumindest dann in der Innenverteidigung und dann Chambers auf der Rechtsverteidigerposition. Jetzt war Chambers sozusagen in die Innenverteidigung gezwungen und dann haben wir keinen anderen mehr außer Bellerin.
Es war komisch. Auch Mertesacker war gar nicht im Kader, ne? Also nee. Ich meine, klar, das ist ja nicht die optimale Position oder Besetzung gewesen, wäre ja, aber nicht mal im Kader war dann auch schon irgendwie heftig. Und ich weiß es nicht. Also ich habe über Verletzungen nichts gelesen. Ist, glaube ich, auch im Nachhinein nichts kommuniziert worden.
Solche wichtigen Fragen hat natürlich keiner wieder gestellt, der anwesenden Journalisten.
Genau. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das im Endeffekt alles noch so wirklich von großer Relevanz ist oder ob das im Endeffekt jetzt so ein Auslaufen ist. Also es war ja sowieso der ganze Fokus auch in der Vorberichterstattung ja auf diese Aktion gelegt mit der Ferguson-Wenger-Ära noch so ein bisschen mit der Verabschiedung da in Anführungsstrichen. Und da ist das, glaube ich, auch so ein bisschen untergegangen. Und nachdem man dann zwar nachher unglücklich am Ende so Arsenal-like verloren hatte, aber eigentlich diese Jugendsache eigentlich so für sich hervorgekehrt hat als das positive Element des Spiels, war das, glaube ich, dann einfach eine Sache, die keinen mehr in Anführungsstrichen wirklich interessiert hat und man dann den Fokus so oder so sofort auf Atletico gelegt hat, wo Rob Holding wahrscheinlich ohnehin keine Relevanz gespielt hätte oder gespielt am Donnerstag.
Apropos Per Mertesacker, weil du es angesprochen hast, ich habe vorhin einen Tweet von Raphael Honigstein gesehen, den wir ja auch schon mal zur Gast hier hatten. Die Autobiografie kommt von ihm raus, also von Mertesacker am 11. Mai mit dem Titel Weltmeister ohne Talent, mein Leben, meine Karriere.
Ja, ich hab das auch gesehen von Raphael Honigstein, das ist also ein sehr witziger Titel, lädt ja quasi echt schon fast zum Lesen ein, muss man wirklich sagen. Also da war Raphael Honigstein wohl so ein bisschen Co-Autor, beziehungsweise greifen unter die Arme gegriffen, da helfend und spricht schon, glaube ich, für gute Qualität, weil wir wissen ja von Raphael Honigstein auch, dass er die Publikationen, die er bisher quasi rausgebracht hat, ja eigentlich auch alle sehr gut eingeschlagen sind und auch alle so einen wirklich sehr fundierten Hintergrund hatten. Und leider dieses mit dem ohne Talent ist, glaube ich, ist natürlich lustig, ist, glaube ich, ein bisschen zu krass gesagt. Also Per Mertesacker natürlich in seiner Hochzeit oder in der Zeit, wo er dann auch eigentlich bei Arsenal mit Koscielny an der Seite wirklich ein super Duo gebildet hat, war jetzt nicht talentfrei. Also das ist vielleicht ein bisschen viel Selbstironie, aber es ist vielleicht auch ein guter Weg oder ein guter Schritt jetzt raus aus dieser Spielerkarriere rein in den Trainerstab von Arsenal. Das passt eigentlich, glaube ich, als Bindeglied ganz gut.
Dürfte auf alle Fälle für Arsenal-Fans auch ein interessantes Buch werden, weil sicherlich einiges auch intern und reflektiv zu seiner Zeit bei Arsenal als Spieler in dem Buch drinstehen wird. Ich werde es mir sicherlich kaufen, aber wahrscheinlich erstmal nur mangels Zeit den Arsenal-Teil demnächst lesen. Gut, so viel dazu. Wo geht es weiter? Ja, du hast schon gesagt, 2-1 haben wir da am Ende verloren. Unglücklich und bitter, auf alle Fälle. Es ist die 6. Auswärtsniederlage in Folge. Schlechteste Bilanz seit 1966. Habe ich wie immer erfahren von der großartigen Statistik, Arsenal Statistik, Twitter-Account Orbinio, @Orbinio. Also wenn ihr da mal durchscrollen wollt, da gibt es immer die besten Statistiken rund um Arsenal. Also sechste Auswärtsniederlage in Folge, was im Endeffekt auch heißt, dass wir die niedrigste Punktzahl in einer Saison unter Arsène Wenger bekommen werden. Und nur fünf Mannschaften haben weniger Auswärtspunkte geholt als Arsenal in dieser Saison und wir stehen bei 13 derzeit. Das ist natürlich insgesamt bitter, aber du hast es auch schon gesagt, überrascht uns jetzt nicht wirklich, weil die Auswärts-Performance in dieser Saison letztendlich nicht so war. Von daher, wenn man die 90 Minuten insgesamt gestern betrachtet, war das dann eigentlich schon eine der besseren Leistungen unter den Voraussetzungen, wie letztendlich aufgestellt wurde und auch vor dem Hintergrund, dass am Donnerstag das deutlich wichtigere Spiel ist. Gehen wir einzelne Punkte und Performances mal durch. Ich glaube, wir müssen zu United gar nicht so viel verlieren. Haben mich nicht überzeugt, hatten eigentlich auch nur drei Schüsse aufs Tor, haben blöderweise daraus zwei Tore gemacht. Sprechen wir als erstes mal kurz über Mkhitaryan. Du hast schon gesagt, dass du eher überrascht war, dass er gespielt hat. Ich war es ebenso, aber eine insgesamt gute Leistung. Also er schien auf alle Fälle erholt zu sein von seiner Verletzung. 1:1 erzielt, auch ein, zwei gute Abschlüsse noch gehabt. Aus meiner Sicht wäre es gut, so, sollte er in irgendeiner Form fit sein und dieses Knieproblem jetzt nicht zu groß sein, dürfte er uns auch für Donnerstag sicherlich die ein oder andere Option mehr geben. Also man hat gemerkt, dass er in den letzten Wochen extrem gefehlt hat, aufgrund seiner Leistung gestern auch.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben es ja auch, als wir das Spiel am Donnerstag letzte Woche geguckt haben, immer wieder auch so gesehen, dass einfach ja dieses kreative Element, das Reinziehen in die Mitte, die Laufwege, das Spiel schnell machen, das sind alles so Sachen, auch Distanzschüsse, die Gefährlichkeit ausstrahlen, alles so Sachen, die sicherlich da der Mannschaft am Donnerstag gut zu Gesicht stehen würden. Und ja, er hat gestern eindeutig gezeigt, dass es eigentlich ein klasse Spieler ist und dass, wenn man ihn gut führt, wenn man ihn gut einsetzt, wenn man ihm auch das nötige Selbstbewusstsein, den Rückhalt in der Mannschaft, im Verein gibt, dass er einem dann auch wirklich sehr gut weiterhelfen kann. Und ja, dass er im Endeffekt auch nach dem Tor nicht gejubelt hat, sondern das Ganze in ja, Respekt zu seinem alten Arbeitgeber getan hat, zeigt dann auch mal wieder, dass er eigentlich wahrscheinlich auch an sich charakteristisch und ein feiner Kerl zu sein scheint.
Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ja, was ist noch aufgefallen? Wir haben gerade Maitland-Niles schon angesprochen. Im Mittelfeld hat mir sehr, sehr gut gefallen, zumal er es geschafft hat, irgendwie in so einem wichtigen Spiel die Balance zu finden, zwischen einerseits nach hinten zu arbeiten, in Zweikämpfen präsent zu sein, Bälle zu erobern, aber eben auch ja, so ein bisschen die Rolle des Spielgestalters anzunehmen, weil Xhaka war aus meiner Sicht deutlich defensiver orientiert und da eben Wilshere und Özil gefehlt haben, war er ja wirklich so eine Art Bindeglied zu den drei da vorne und es hat extrem gut funktioniert. Was im Endeffekt für mich dann nochmal gezeigt hat, dass er auch genau auf diese Position gehört und ähnliches geht für Nelson, der ja jetzt vielleicht nicht so im Rampenlicht stand, aber auch halt ein wirklich gutes Spiel gemacht hat und auch gezeigt hat, dass er auf der Rechtsverteidigerposition, wo er in einzelnen Europa-League-Spielen eben halt auch schon mal aufgestellt wurde, halt sowas von verschenkt ist und auf alle Fälle eben auch eine gute Alternative ist. Aber ich glaube, das Überraschendste war das Debüt des Griechen. Du hast das Spiel nicht gesehen, aber du hast ja ein bisschen nachgeguckt. Wie hast du Mavropanos gesehen? Also ich war hellauf begeistert, weil ich natürlich gedacht habe, okay, wird jetzt eher so ein tricky Spiel, aber jemand, der extrem gut das Spiel antizipiert hat. Also jemand, wo ich sagen würde, okay, gut, das sah so aus, als würde der in dieser Arsenal-Mannschaft schon 1,5 Jahre oder 2 Jahre spielen.
Ja, ich habe mir das Real Life nochmal angeguckt und muss wirklich sagen, dass ich im Endeffekt nach dem Spiel dann doch sehr, sehr, sehr überrascht war, wo ich am Anfang gedacht habe, als ich die Aufstellung gesehen habe, was du gerade schon sagtest, könnte so ein tricky Spiel werden. Bei United mit einer wirklich jungen Mannschaft, wo die Auswärtsbilanz, was du gerade schon gesagt hast, ohnehin eine Katastrophe ist, kann das ganz schnell mal auch wirklich richtig übel ausgehen. Und dann kannst du natürlich als so junger Spieler auch einen Knick kriegen, ne? Wenn du dann im Endeffekt in dieser Abwehr stehst, die wird überrollt, du kriegst vielleicht irgendwie 5, 6 Buden, was ja schon öfter mal passiert ist bei United, dann stehst du nachher natürlich da und hast dann nicht wirklich ein gelungenes Debüt, was dich natürlich vielleicht auch in den zukünftigen Spielen oder der Entwicklung vielleicht so ein bisschen bremsen kann. Das haben wir auch schon mal gesehen. Ich glaube, Coquelin war mal da so ein Fall vor vielen Jahren.
Beim 2:8.
Genau. Oder? Also das war dann schon eine Sache, wo man sagt, okay, das war eine riskante Sache, die Aufstellung da dann zu machen, weil sicherlich Möglichkeiten bessere bestanden hätten in den letzten Wochen und Monaten dieses Debüt zu bekommen. Aber dann muss man wirklich konstatieren, dass er, was du gerade schon gesagt hast, sehr souverän gespielt hat, mit sehr viel Übersicht, mit gutem Körpereinsatz, antizipierend. Eigentlich alles das, was man irgendwie von einem guten griechischen Defender eigentlich erwartet. Also es ist, also verteidigen können die Griechen, ja, so sind sie ja Europameister geworden. Aber das ist wirklich sehr positiv gewesen, dass man das gesehen hat. Und was da natürlich auch interessant ist mit dem Blick jetzt über dieses Spiel hinaus, ist natürlich auch die Rolle von Sven Nistintat an der Stelle. Weil wenn du natürlich dann so ein Debüt bekommst, ungeachtet der Tatsache, dass ein junger Spieler natürlich immer noch Schwankungen hat und dass er auch irgendwelche Böcke schießen wird und alles. Aber wenn er sich gleich in so einem Spiel so präsentiert, unter dem Druck, unter der Kulisse, unter den Voraussetzungen, in denen sich quasi der Rest der Mannschaft befindet, insbesondere im Defensivverbund, dann wirft es natürlich gleich ein gutes Licht auf den deutschen Scout und das Vertrauen, was man in ihn hat, in das, was er in Spielern sieht, was er an Talent ja ausspähen kann, dieses Diamond Eye, wie er immer ja genannt wurde, das ist ja dann im Endeffekt einfach eine Sache, die sich noch mehr verstärkt durch solche Auftritte, auch wenn das vielleicht Quatsch ist, weil es ist nichts an dem ändert, was er vorher ja auch konnte oder nicht konnte, aber im heutigen Zeitalter, in der heutigen Berichterstattung auch der Medien, wirft das natürlich noch einen ganz viel stärkeren Fokus auf die Persona Scout dann im Endeffekt an der Stelle.
Was mir vor allen Dingen eben imponiert hat, war, wie kopfballstark er war zum einen und wie er halt auch die Zweikämpfe per Kopf halt gewonnen hat oder auch wirklich immer zum Gegenspieler gut stand, gut antizipiert hat, wie die Flanken kommen. Weil wenn United mal gefährlich war, dann war es entweder halt per Flanke von Ashley Young von links oder auch mal von Alexis. Und da, mit Ausnahme eben des Gegentreffers dann am Ende, stand die Abwehr eigentlich ganz gut und das war halt auch maßgeblich ihm zuzuschreiben. Von daher, klar ist es jetzt, sollte man vorsichtig sein mit irgendwelchen zu großen Lobhuldigungen und du hast es angesprochen, es ist auch nur ein Spiel gewesen, aber das war zumindest schon mal vielversprechend und wo ich halt auch sagen würde, dass ein neuer Trainer eine gute Basis auf alle Fälle vorfindet. Wenn das jetzt eben jemand wäre, der überhaupt nicht geeignet wäre für die Premier League, dann hätte man das jetzt mittlerweile, glaube ich, dann auch erfahren. Und der hat ja auch in der U23 schon ganz gute Leistung gebracht, wo er auch positiv aufgefallen ist. Also von daher glaube ich, dass das auf alle Fälle jemand ist, der Potenzial hat und den wir vielleicht in ein oder anderthalb Jahren ja vielleicht als Stammspieler auch sehen könnten oder zumindest eben in der zweiten Reihe, falls wir nächste Saison nochmal in diese Europa League müssen. Gut, ja, was habe ich hier auf meinem Notizzettel noch stehen? Callum Chambers auch mit guter Leistung, das nochmal da gesagt, damit es nicht untergeht. Ja, wir müssen, glaube ich, kurz über Ospina noch sprechen. 2:1, aus deiner Sicht Torwartfehler, ja oder nein? Oder, das musste ich jetzt nicht klar bekennen, auf zu wie viel Prozent Torwartfehler?
65, 70?
Okay, sagen wir mal, ich finde dann immer den Satz gut, dass es gibt Weltklasse-Torhüter, die halten den Ball.
Ja, genau, es gibt, kann man mal halten, genau. Also das ist ja gerade der Punkt. Also wir haben ja schon oft gesprochen, dass wir viele Positionen haben, die ein bisschen ja, der Nachbesserung bedürfen, sagen wir es mal so. Und das ist sowas, ne? Also klar, die Frage ist, hätte Tschechien jetzt gehabt? Ja, nein, da kann man jetzt drüber streiten. Ist er schon über diesen Zenit drüber? Ja, nein. Aber wenn du einen Keeper hast, wir kommen ja gleich noch drauf, auch, wo wir letzte Woche gegen Madrid gespielt haben, in Persona Oblak beispielsweise, der hält dich dann in so einem Spiel drin. Ne? Und das sind so entscheidende Punkte, das sind ganz kleine Kniffe, aber die machen eine Abwehr natürlich auch nochmal sicherer, wenn sie weiß, da steht jemand dahinter, der auch nochmal einen so einen Ball rausfischt, der dann vielleicht mal auch durch eine Unachtsamkeit im letzten Bereich dann irgendwie durchflutscht. Ne?
Ja, also aus meiner Sicht auch, gerade wenn man die Hintertorperspektive gesehen hat, würde ich sagen, haltbar, weil er doch sehr schwer nur aus dem Quark kommt, sozusagen. Wie gesagt, es ist jetzt kein dramatischer Fehler. Es hat dann im Endeffekt natürlich leid getan, weil eigentlich ein Punkt verdient gewesen wäre, weil wir zumindest die zweite Hälfte der ersten Halbzeit und auch nach Wiederanpfiff eigentlich die zweite Halbzeit so bis zur 65., 70. Minute echt die bessere Mannschaft waren. Von daher ist es ärgerlich, dass es am Ende dann eben mit einer Niederlage geendet hat. Wie hast du die Verabschiedung von Wenger gesehen, von den United-Fans und von Sir Alex?
Die United-Fans haben doch geschrieben, we want you to stay. Das habe ich doch eher als eine leichte Ironie erfunden. Aber ja.
Aber es gab auch immerhin mal Applaus, als er einmarschiert ist.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass es immer einfacher ist, so eine Reaktion quasi dann zu bieten, auch dann seitens teilweise der United-Fans, wenn man merkt, dass man derzeit nicht auf Augenhöhe agiert. Also auch wenn United jetzt auch nicht wunderbar ist und momentan, glaube ich, sicherlich auch Probleme hat und da nicht alles rund läuft. Aber diese alten Zeiten, in denen es wirklich so Kopf an Kopf, Battle of the Buffet und was es nicht alles gab, ob es das dann in der Gestalt gegeben hätte, ich weiß es nicht. Ich hoffe es, dass es so gewesen wäre, aber es war zumindest ein feiner Zug und es gehört sich auch und von daher ja, war es dann sicherlich völlig in Ordnung, das auch dann so zu tun von Seiten Uniteds.
Ja, zumal er sich ja offensichtlich mit Sir Alex deutlich besser versteht als vor einigen Jahren noch. Und selbst Mourinho hat er nicht weggeschubst.
Weil ich das verstanden hätte, ja.
Ich hätte es auch absolut verstanden. Aber gut, da zeigt sich halt dann der wahre Gentleman natürlich in so einer Situation. Da kann er dann halt da drüber stehen. Gut, ja, dann lass uns doch das United-Spiel vielleicht mal abhaken. Wir haben es vorhin schon gesagt, in der Liga geht es weiter am Sonntag, spät nachmittag 17.30 Uhr. Gegen Burnley und da eben die Gelegenheit, den sechsten Platz einzutüten mit einem Sieg. Und dann haben wir noch die beiden abschließenden Auswärtsspiele gegen Leicester und Huddersfield. Da hält sich die Attraktivität doch sehr in Grenzen, es sei denn, Huddersfield wird am letzten Spieltag noch um den Klassenerhalt kämpfen, wonach es jetzt auch noch aussehen könnte. Muss man mal die nächsten Spiele abwarten. Aber wie gesagt, die Attraktivität der Liga hält sich in Grenzen. Bevor wir auf die Europa League kommen, vielleicht noch kurz zwei andere Sachen, über die wir kurz sprechen können. Dieser angebliche Transfer von Sokratis für 20 Millionen, der schon fix sein soll, wie die Bild-Zeitung gemeldet hat. Wenn das wirklich so passiert, höre ich mit dem Podcasten für ein paar Wochen auf.
Den muss ich ja alleine aufnehmen, oder was?
Ja, was wollen wir denn mit Sokratis und allein, was wollen wir denn für den 20 Millionen Euro noch bezahlen? Von wem kommt denn diese Ente, beziehungsweise ist da was dran?
Die Ente wird sicherlich kommen von Seiten seines Managements, weil natürlich Sokratis schon seit mehreren Monaten, glaube ich, in ein extremes Pokerspiel eingetreten ist, so wie ich das verfolgt habe oder gesehen habe, sodass man da natürlich vielleicht auch gezielt irgendwas streut. Also 20 Millionen fände ich jetzt auch. Ich weiß nicht, ob das so sein muss.
Ja, aber Sokratis
ist sicherlich, sicherlich jetzt nicht der schlechteste Verteidiger, aber jetzt aber auch nicht, ich weiß gar nicht, auch sein Alter ist ja, er müsste ja auch schon ein bisschen älter sein.
Der ist ja auch schon, hätte jetzt gesagt, der ist so Anfang 30, oder?
Ja, genau, also es ist jetzt auch nicht mehr so, dass man auf Perspektive da geht und ich glaube ohnehin, dass Transferentscheidungen es wird ja so oder so sehr interessant werden, aufgrund der Konstellation, dass das Transferfenster viel früher schließt, jetzt vor dem ersten Spieltag, dass wir noch diese WM gleichzeitig bei dieser Novellierung noch mit hinzugekommen haben in diesem Jahr, dass Transfers sicherlich auch versucht werden, vor der WM getütet zu werden. Aber dass Arsenal natürlich jetzt schauen muss, wer ist der neue Trainer, was stellt er sich vor, welche Vorstellungen an Spielern hat er, welche Wunschspieler hat er vielleicht auf dem Radar. Und ich glaube, das ist primär wichtig, jetzt das wirklich unter Dach und Fach zu kriegen, so schnell wie möglich und am besten relativ kurzfristig nach dem letzten Saisonspiel, um dann die Planung dort anzugehen. Ich glaube nicht, dass Sokrates jetzt zwingend einer der Spieler ist, wenn ich mir jetzt so die Trainer, die jetzt so kursieren, die einer von denen vorm Auge hat. Aber ich mag mich auch täuschen, ich weiß es nicht. Da ist vielleicht eher vielleicht so eine Geschichte, wie ich es vorhin Breaking News gesehen hatte, Max Meyer suspendiert und kein Spiel mehr für den S04. Vielleicht ne, auch mit dem Scouting von Sven Mislintat in den letzten Wochen auf Schalke. Also da ist das vielleicht eher etwas, wo man in die realitätsnahen Bereiche käme, als vielleicht der Sokrates-Deal, ne? Gut, der übrigens auch bei allen anderen Vereinen auf der Liste zu sein scheint. Ne?
Bei Max Meyer mache ich keine Podcast-Pause, aber den fände ich jetzt auch nicht zwingend irgendwie einen Transfer, den wir dringend benötigen, weil ich glaube, wir müssen eher die Defensive stärken als die Offensive. Da haben wir in der Regel genug Auswahl. Aber egal. Ja, neuer Trainer ist ein gutes Stichwort. Keine neuen Namen in der letzten Woche gehandelt, aber eine Zahl machte die Runde, nämlich 50 Millionen Pfund Transferbudget sollen es angeblich sein, die der neue Trainer nur zur Verfügung hat, vorausgesetzt, man verkauft keine Spieler, um da eben noch zusätzlichen Einnahmen zu generieren, wären es wohl 50 Millionen. Das scheint Luis Enrique ein wenig vom Radar genommen zu haben, weil der meinte, er hätte doch gerne 200 Millionen, oder? Hat man zumindest gelesen, aber das sind natürlich jetzt auch ganz viele Spiele, wo Einzelinteresse auf Einzelinteresse stößt, aber die Zahl mit den 50 Millionen Pfund, die finde ich eigentlich schon ganz realistisch. Unter der Voraussetzung, dass wir diese Saison nicht Champions League gespielt haben und es durchaus passieren kann, dass wir es auch in der nächsten Saison nicht tun.
Definitiv, es ist natürlich eine Gratwanderung. Du möchtest einen Trainer haben, der entsprechend einen Neuanfang macht, der vieles umstellt, der natürlich dann gleichzeitig damit verbunden auch seine eigenen Vorstellungen und auch vielleicht Neuverpflichtungen mit reinbringen will, was sich natürlich dann in Zugzwang bringt mit Investitionen, das ist völlig klar. Nur man muss einfach mal schauen, wenn man sieht, was andere Mannschaften da investieren, die vielleicht auch dann längere Zeit nicht europäisch gespielt haben, dann fragt man sich natürlich beim allgemeinen Fan, wie kann das sein? Aber gut, ich glaube, wenn man erstmal einen Trainer hat, entsprechend mit einer Neuausrichtung sich auch dann versehen hat, ist der Kader sicherlich auch insofern nicht so verkehrt, dass nicht jemand mit sehr guten aktuellen Ansätzen, taktischen entsprechenden Finessen da vielleicht auch mitarbeiten kann und sich vielleicht auch traut, beispielsweise einen Maitland-Niles im Mittelfeld zu nehmen und zu sagen, du bist mein Mann jetzt auf der Position und du kannst das. Also das sind natürlich alles so Optionen, da muss man dann gucken, wie entwickelt sich das in den nächsten Wochen. Aber da wird sicherlich jetzt noch viel durch den Wetterwald rauschen, insbesondere mit Zahlen und dem sogenannten War Chest. Das ist ja auch, ich habe heute die E-Mail gekriegt für die Silver Membership Verlängerung, also es passt alles wieder wie Arsch auf einmal, ja.
Gut, ja, es wird ein besonderer Sommer für Sven Mislintat auf alle Fälle und hoffen wir mal, dass er den ein oder anderen Diamanten irgendwo nochmal ausgraben kann. Dann würde ich vorschlagen, haken wir dieses Thema ab und widmen wir uns gleich nach einer ganz kurzen Pause unserem Europa League Halbfinal-Rückspiel am Donnerstagabend in Madrid. Weiter geht's in Episode 79 vom German Gunners Podcast und zweiter Programmpunkt in dieser Episode Europa League Halbfinal-Rückspiel am Donnerstagabend bei Atletico. Ja, es gilt das 1:1 vom letzten Donnerstag in irgendeiner Form in Trotz zu umzumünzen, um vielleicht den Schritt noch zu schaffen in das Europa League-Finale in Lyon Mitte Mai. Christian, wie sieht dein Stimmungsbild aus ein paar Tage vor dem Spiel, auch vor dem Hintergrund des Spielverlaufs am Donnerstag? Wie viel Hoffnung ist da?
Ach, ich habe das noch nicht abgeschrieben. Also solche Spiele haben ja oftmals so ihre eigene Arithmetik. Und ich glaube, wir haben es letzten Donnerstag wirklich gut gemacht. Wir haben Atletico vom Ballbesitz dominiert. Wir haben eigentlich auch bis auf einen Aussetzer wirklich konzentrierte Leistung gebracht, durch die Bank weg, auf allen Positionen. Haben leider sicherlich es versäumt, nochmal ein weiteres Tor zu erzielen, obwohl man da auch sagen muss, dass Oblak eigentlich sehr viel rausgeholt hat an der Stelle. Und wenn wir eine solche Leistung mit vielleicht einfach unfassbar viel mehr Mut am Donnerstag auf den Platz bringen können, dann können wir auch in Madrid gewinnen. Und es wird sicherlich nicht so sein, dass Madrid auf einmal, vor allem nach dem Ergebnis im Hinspiel, in völligen Offensivrausch sich spielen wird. Das ist einfach nicht der Stil. Von daher können wir, wenn wir es schaffen, unser Spiel von vornherein aufzudrücken, da auch gewinnen. Und man muss eben schlichtweg nur dran glauben und einfach sich mal ein bisschen mehr am Riemen reißen als in Auswärtspartien bisher.
Ja, aber gerade vor dem Hintergrund eben, dass Atletico dieses Bollwerk defensiv zu Hause ist, ist dieses Gegentor, was man dann halt kassiert hat am Donnerstag, das ist halt bitter und aus meiner Sicht, das geht halt nicht. Also das ist halt genau der Unterschied, warten wir das Rückspiel ab, aber es ist halt, glaube ich, genau auch der Unterschied, der eben zwischen Halbfinale und Finale entscheiden kann. Und das ist ärgerlich. Von daher, klar, jetzt singulär betrachtet, über die 90 Minuten war das insgesamt natürlich eine richtig gute Leistung. Wir haben es halt nur verpasst, das zweite Tor zu machen, aber selbst wenn das eben nicht gefallen wäre, wäre ein 1-0 ja auch ein wirklich gutes Ergebnis gewesen, aber dass man dann halt eben noch dieses dusselige Gegentor bekommt, das passt halt. Und wir haben es ja auch in einem der Vorschau-Podcasts auf das Halbfinale angesprochen, dass uns halt unsere defensive Instabilität diese Saison hin und wieder mal das Genick bricht. Und da hat man es jetzt schon wieder gesehen. Klar, ist noch nicht alles vorbei, aber aus meiner Sicht ist die Ausgangslage, hat sich dadurch deutlich verschlechtert. Also mit einem 1-0 im Hinspiel wäre ich sehr, sehr optimistisch gewesen, weil dann hätte Atletico das Spiel machen müssen. Jetzt müssen wir das Spiel machen. Und das halte ich für den deutlich schwierigeren Job und halt auch für die deutlich schwierigere Konstellation. Und was man, glaube ich, sehr gut gesehen hat, ist, dass wenn Atletico eben das Spiel machen muss oder sich so ein bisschen bemüht, auch in irgendeiner Form weiter vorne zu stehen, höher zu verteidigen, auch durchaus früher mal ins Pressing zu gehen. Damit kamen wir eigentlich ziemlich gut zurecht in den ersten 10 Minuten, als es noch 11 gegen 11 war. Und da haben wir uns auch schon ein oder zwei Torchancen erspielt und da lief das auch insgesamt ganz gut und da haben wir auch einen Weg gefunden, diese Abwehr zu knacken. Aber ich glaube eben nicht, hast du es schon gesagt, dass Atletico jetzt so agieren wird, dass wir eben die so ein bisschen locken können, weil die werden den Teufel tun, die werden sich da hinten erstmal einigen und gucken, was wir anbieten. Und dann haben wir eben das Problem, wie gehen wir so ein Spiel an? Also jetzt bloß keinen Rückstand kassieren, heißt im Endeffekt auch, dass sich durch das 0-1 aus unserer Sicht ja nicht viel verändern würde. Wir müssen immer noch ein Tor machen dann für die Verlängerung. Oder sagst du halt von vornherein, gut, alles auf eine Karte setzen, frühes Tor machen und dann muss Atletico wieder aus seinem Schneckenhaus raus?
Ja, fänd ich persönlich angenehmer, weil du dann von vornherein einfach in dem den Fuß auf dem Gas hast, weil du sonst eben die Gefahr läufst, dass du nicht mehr reinkommst. Also wenn du vorher denkst, hoffentlich kein Tor, und dann am Ende, die wird die Zeit knapp, du gehst jetzt in Panik, hast keine strukturierten Spielzüge mehr und dann fängst du dir vielleicht wieder ein, dann ist es eben vorbei. Also ich wäre dafür, dass man einfach von Anfang an aufs Gas geht und sagt, okay, das ist unser Spiel, das ist unser Finale, das wollen wir, und dann schießen wir im Zweifel auch 2 oder 3. Ja? Warum nicht?
Klar, also, warum nicht?
Wie willst du es anders angehen? Also man muss einfach manchmal, muss man eine Sache auch bei den Hörnern packen, und das ist so ein Spiel. Und wenn du es da nicht machst, wann willst du es denn dann machen? Also das ist ja eben die Frage. Was an der Situation von Atletico bemerkenswert ist, ist einfach, dass sie die Struktur nicht verlieren. Also sie haben relativ früh einen Platzverweis kassiert, über den wir gleich nochmal ganz kurz sprechen müssen. Und sie haben Simeone auf die Tribüne verloren im Endeffekt. Aber ich habe nicht in einer Sekunde gesehen, dass sie ihre strukturierte Vorgehensweise verloren haben, dass sie irgendwelche Mechanismen nicht mehr begrifflich hatten oder parat hatten im Endeffekt. Also es war ein ganz klares Exempel dafür, was eine gut taktisch aufgestellte, strukturierte Mannschaft, die vom Trainer entsprechende Vorgaben bekommt, leisten kann, auch in solchen Situationen. Und das ist vielleicht auch etwas, was man sich auch aus dieser Sache abgucken kann, auch wenn es jetzt der Defensivverbund von Atletico ist, einfach für sich selber auch etwas mitnimmt, dass man da klare Strukturen hat. Ist so ein Punkt, der mir extrem aufgefallen ist an der Stelle.
Gut, dann geht es für uns, diese Strukturen eben zu brechen oder zumindest anzukratzen, dass sie vielleicht in Verlegenheit kommen und auch den ein oder anderen Fehler mal defensiv produzieren. Auch das kann aber eben nur passieren, wenn man sie unter Druck setzt wahrscheinlich. Genau. Platzverweis hattest du angesprochen.
Ja, da hatten wir noch eine Zuschrift von Lukas Worm bekommen, ob wir da noch mal ganz kurz was zu sagen können, weil er etwas irritiert war über die Berichterstattung oder die einseitige Berichterstattung im Endeffekt bei der Übertragung seitens Sport 1 dort in der Kommentierung. Wie hast du es gesehen? Ich meine, ich weiß es ja, ich habe ja neben dir gesessen, aber gib's den Hörern auch nochmal vielleicht auf die Ohren, wie du es beurteilt hast.
Unstrittig, der Platzverweis. Braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren und ich fand es halt auch komisch, also über den Sport 1 Berichterstattung brauchen wir nicht reden, weil sonst kriegen wir eine Abmahnung, wenn wir das machen, weil dann da rege ich mich nur zu sehr auf. Nein, es ist völlig unstrittig, zweierlei ist dazu zu sagen. Zum einen, das erste Foul ist eine gelbe Karte, weil taktisches Foul und wird ein Angriff unterbunden, und ob ein taktisches Foul in der dritten Minute passiert oder in der 93. ist halt eine gelbe Karte. Und ich sehe 5% Gültigkeit für das Argument zu sagen, man hätte ihn vielleicht nochmal verwarnen oder vorwarnen können, damit der Trainer die Gelegenheit gehabt hätte, ihn runterzunehmen. Aber wenn man sich anguckt, wie er mit Gelb vorverwarnt in den Zweikampf geht und seinen Fuß noch relativ lange auf den Knöchel hält, ist das auch eine gelbe Karte. Und dann ist es halt zweimal gelb, Platzverweis, absolut okay. Also ich finde, an der Entscheidung ist überhaupt nicht zu zweifeln. Und wenn ich das jetzt insgesamt in der Berichterstattung auch gesehen habe, gab es da im Endeffekt wenig auszusetzen. Dass das halt Atletico naturgemäß ein bisschen anders sieht, ist klar. Aber selbst die dürften sich eigentlich aus neutraler Sicht nicht beschweren. Und wenn ich jetzt quasi der Gegner gewesen wäre und so eine Situation wäre passiert von einem unserer Spieler, und der wäre nicht vom Platz gestellt worden, hätte ich den Unmut auch verstanden der anderen Mannschaft. Von daher, unstrittig. Also unstrittig und konsequent vom Schiedsrichter umgesetzt, weil er sehr schnell klar gemacht hat, wie seine Linie ist. Dass er die dann im Endeffekt nicht so durchgehalten hat, ist vielleicht ein eher anderes Problem noch. Aber in der Summe zwei Fouls, das waren zwei gelbwürdige Fouls, das zweite aus meiner Sicht sogar noch mehr als das erste, und dann gelb-rot. Ja, und ich meine, wir wissen, Atletico macht das häufiger so, dass die sich Spieler aussuchen und dass die sehr stark auf den Gegner gehen, um auch ein bisschen auszutesten, wie der Schiedsrichter an dem Abend so drauf ist. Das hat man ja in Spielen, ich erinnere mich an das, war das Halbfinale damals gegen Chelsea in der Champions League? Ja, ich glaube, oder? Ich kann mich an das Spiel erinnern nochmal, wo das ähnlich war. Und der Schiedsrichter hat das halt nicht mit sich machen lassen. Von daher, aus neutraler Sicht und mit Fanbrille, Platzverweis.
Ja, wir hatten es im Endeffekt auch, glaube ich, beide gleich gesehen. Das Einzige, was du ja auch richtig angesprochen hast, war einfach, dass der Zeitpunkt eben so früh war und sich deshalb dann eben vielleicht bei manchen dann eben so ein bisschen so etwas...
diese Zeitpunktlogik, die geht halt gar nicht, genau. Weil... Ich meine, letztendlich, wenn du einen Foul machst in der vierten Minute im Strafraum, ist es ein Elfmeter, und in der 94. ist es ein Elfmeter. Ne? Also ein Handspiel in der zweiten Minute im Strafraum gibt auch einen Handelfmeter. Also
ja, genau, das
was
ist
soll
genau
der
das
Schwachsinn der in der, also in der Logik?
Genau, es kommt eben nicht auf den Zeitpunkt an. Und das sind glaube auch beim ersten Foul wäre, ich glaube, Wulscher war es, ne, durch gewesen. mit sehr viel Optionen vor sich. Also ich denke, dass man muss es eben losgelöst sehen vom Zeitraum des Spiels. Dann erschließt sich das meiner Meinung nach auch. Abgesehen davon hat es seitens Atletico vom Spielstil, von der Einstellung, wie man verteidigt, nicht viel mehr geändert. Ich glaube, es hat sie tatsächlich fast sogar noch stärker im Abwehrverbund gemacht, weil sie noch weiter zurückgerückt sind. Also von daher hat es, glaube ich, auch den großen Einfluss aufs Spiel, so wie man es dann nachher oder erst quasi darstellen wollte, gar nicht gehabt.
Nein, und das ist ja nun bekannt, dass Simeones Mannschaft so spielt, dass die sehr körperbewusst spielen und auch durchaus mal über die Stränge schlagen. Das ist ja auch vollkommen okay, solange es im Rahmen bleibt und keiner sich in irgendeiner Form verletzt. Aber da muss man halt auch eben, wenn man diese Spielweise an den Tag legt, mit den Konsequenzen leben. Gut, Personal für Donnerstag ist noch gar nicht so sicher. Ich gehe mal davon aus, dass all die am Donnerstag gespielt haben, fit sind. Die meisten davon waren ja am Sonntag im Old Trafford nicht dabei. Bei Ospina, Mkhitaryan und Iwobi gibt es noch kleinere Fragezeichen. Da müsste man wahrscheinlich mal den Dienstag oder Mittwoch abwarten. Wie gesagt, vorhin schon angekündigt, wenn Mkhitaryan fit sein sollte, aus meiner Sicht auf alle Fälle eine Option. Meinetwegen auch nur für die ersten 60 Minuten oder so. Aber er gibt unserem Spiel sehr viel mehr Stärke. Er kann gut kombinieren, er kann die guten Pässe in die Tiefe spielen. Und er gibt uns natürlich auch nochmal eine zusätzliche Option als jemand, der aufs Tor schießen kann. Von daher, wenn es irgendwie geht, würde ich ihm vorziehen. Und dann bleibt die Frage zu diskutieren, Christian, wie sieht dann unsere Offensive aus, wenn Mkhitaryan ins Spiel kommen sollte, weil er ja letzten Donnerstag nicht gespielt hat. Wen würden wir dafür auf die Bank setzen müssen? Komm, sag den Namen. Ich will ihn hören.
Wie Welbeck oder was?
Nein.
Jack Wilshere?
Ja.
Ja, klar. Also,
klar, aber du musst, also aus meiner Sicht muss man dann spielen, Chaka Ramsey auf der 6, Welbeck, ja, Özil, Mkhitaryan, Lacazette.
Ja,
ist eine Spur offensiver, aber ja. Ich meine, wie gesagt, ne?
Wir müssen. Genau. Also Wilshere hat wieder nicht wirklich überzeugt, muss man sagen. Es war jetzt nicht so in Anführungsstrichen schlecht, wie es mal die Wochen davor war, aber es war auch noch nicht dieser Zusatz, das, was man eigentlich möchte. Ich gebe dir recht, ich würde es machen und einfach schauen, dass man vielleicht dann auch ein bisschen einen anderen Rhythmus reinkriegt, ein bisschen was anderes anbietet. Und vielleicht mit Ramsey hat man dann vielleicht irgendwie den effektiveren Spieler dann auch zur Hand, der da auch solche Sachen abarbeiten kann und in der Kombination mit Chaka vielleicht auch eine bessere Rollenverteilung hinbekommt. Und wir haben es ja sowieso schon gesagt, ich habe es ja auch gesagt, dass ich nicht so sicher bin, ob Wilshere überhaupt die Zukunft bei Arsenal hat. Also von daher wäre das eine Variante, der ich sehr, sehr, sehr gut zustimmen könnte.
Zumal, und ich würde, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich Welbeck gerne drin lassen würde, ist eben seine Schnelligkeit. Weil man glaubt, über die Schnelligkeit kann man versuchen, Atletico noch ein bisschen unter Druck zu setzen, weil sobald du halt das Tempo rausnimmst, sind die zu gut formiert. Und ich denke, dass man mit der Schnelligkeit von Welbeck, vielleicht auch Mkhitaryan, über die Flügel einen Moment kreieren kann, dass man sagt, okay, gut, man kann vielleicht auch mal bis zur Grundlinie gehen, man kann auch mal die Abwehr hinterlaufen, dass man dann eben die Gelegenheit hat, Lacazette in Szene zu setzen. Das halte ich mit Wilshere im Mittelfeld dann, aus meiner Sicht nimmt man sich da zu viele Optionen, beziehungsweise hat nur die eine Option mit Özil, Wilshere und Ramsey, die eigentlich von drei verschiedenen Spielern ausgeführt wird. Von daher würde ich eher für die etwas riskantere Variante plädieren und wie gesagt, ein bisschen Risiko müssen wir ja auf alle Fälle gehen. Ja, 21 Uhr, 5 am Donnerstag bei Sport1 wieder zu sehen. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Müssen wir noch ein Wort verlieren zu dem Spiel, Christian? Irgendwas noch zu ergänzen?
Ja, alles reinhauen. Wir werden auch wieder vor dem Fernseher sitzen und die Daumen drücken und Angst, Schweiß auf den Stirnen, auf den Händen haben, was auch immer. Nee, scherz mal weiter. Also es muss wirklich viel kommen. Wir müssen auch viel erwarten dürfen von der Mannschaft, dass sie wirklich mal irgendein Highlight noch raushaut und dann sprechen wir uns oder hören wir uns dazu nach dem Spiel und werden sicherlich auch dann schauen, dass wir das in einer der zukünftigen Ausgaben dann nochmal verpacken und gucken, was wir dann haben, ob wir ein Finale haben oder ob wir sagen, die Saison ist endgültig komplett verkorkst und ja, WM kann kommen, ne?
Transfers, neuer Trainer kann kommen. Gut, genau. Dann...
Dazu vielleicht ja nochmal, ja. Es ist ja so, das hatte ich ja auch schon letztens gesagt, ich glaube, der Sommer, das war lange nicht so spannend einfach, ne? Also auch, was dann den Podcast angeht, also wir haben sehr viel dann, worüber wir sprechen können, neuen Trainer, neue Philosophie, alles neu und es ist ja in gewisser Weise auch spannend und da freut man sich in gewisser Weise ja auch drauf und von daher ist das natürlich auch ein Punkt, also wenn es dann mit dem Finale nicht klappt, ist es natürlich blöd, aber dann haben wir noch ein Thema, womit wir uns, glaube ich, mehr als gut im Sommer beschäftigen können.
Könnte passieren. Gut, dann schließen wir doch Episode 79. Ihr wisst, wenn ihr Fragen, Kritik, Kommentare, Anmerkungen und sonstige Sachen rund um Arsenal mit uns diskutieren und besprechen wollt, ihr könnt uns kontaktieren. germangunners@googlemail.com ist die Mailadresse, am besten natürlich via Twitter. Christian@germangunners, ich@medispolis. Die Facebook-Seite ist facebook.com/germangunner und das Blog ist zu erreichen unter germangunners.com. Wir freuen uns auch über eine positive Rezension bei iTunes oder wo auch immer ihr unseren Podcast loben wollt. Ihr könnt das sehr gerne tun und da freuen wir uns außerordentlich drüber. Von daher, do it if you want. Dann bleibt uns eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Ein schönen Tag der Arbeit am Dienstag. Wer einen Feiertag hat und nicht arbeiten muss, erholt euch gut und dann geht es mit Vorfreude in den Donnerstag. Und ich sag mal so, es könnte für die Stadt Madrid eine fußballerisch sehr, sehr schlechte Woche werden.
Ja, hoffen wir das doch. Hoffen wir das.
Ja, werden es sehen. Gucken wir mal. Daumen drücken wir. Mosern können wir immer noch hinterher, wenn es nicht gut läuft, aber sind wir erstmal optimistisch und hoffen wir, dass wir eine Leistung erbringen können, die uns den Weg ins Finale ermöglicht. Wir werden es sehen. Gut, danke Christian wie immer für diese Episode und euch eine schöne Zeit und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.
Ciao.